So, das Lied, das passt eigentlich ganz gut. Wir haben uns also nicht abgesprochen. Heute ist der dritte Sonntag nach Trinitatis. Und das Thema von dem Sonntag ist, dass Gott sich den Verlorenen annimmt. Und so heißt es ja im Wochenspruch, den ihr sicher vorher schon gehört habt, beziehungsweise heute Morgen in der Kirche, der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Also hier geht es darum, dass Gott den Verlorenen, den Menschen, die nichts mehr von ihm wissen wollten, nachgeht. Dass jeder bei ihm eine Chance hat. Es geht darum, dass Gott niemanden aufgibt. Ja, mehr noch, nicht bloß nicht aufgibt, sondern immer auch nachgeht. Und da passt natürlich der Text, der heute dran ist, ganz gut dazu. Es ist das Gleichnis vom verlorenen Schaf. Bei uns in der Kirche, da ist ja das Gleichnis vom guten Hirten abgebildet. Der Hirte, der auf seine Schafe aufpasst und sich um sie kümmert. In unserem Text heute geht es darum, was der Hirte macht, wenn ein Schaf verloren geht. In dem Text, wenn der Text beginnt, in dem Kontext von dem ganzen Bibeltext, da geht es um vier Gleichnisreden, die Jesus erzählt. Und die erste Gleichnisrede ist eben das Gleichnis vom verlorenen Schaf. Und dann kommt nochmal ein Gleichnis, da geht es auch um was Verlorenes, um die verlorene Münze. Und das dritte Gleichnis, da geht es auch wieder um was Verlorenes, nämlich um den verlorenen Sohn. Und das vierte Gleichnis ist das Gleichnis vom klugen Hausverwalter. Und da geht es ja auch so weit ein bisschen darum, dass jemand verloren war, weil er wusste, okay, wenn ich jetzt zu meinem Herrn komme, dann habe ich verloren. Und dann hat er eben sehr klug gehandelt. Und ich habe mir dann überlegt, eigentlich, wenn man die ganze Bibel durchliest, da geht es eigentlich ganz oft um Menschen, die eigentlich verloren waren, die sich von Gott entfernt haben. Und wenn man die Bibel aufschlägt, ganz vorne, erste Geschichte mit den Menschen, Adam und Eva, was machen sie? Sie essen von dem Baum der Erkenntnis und dann verstecken sie sich vor Gott. Sie sind davongelaufen. Doch Gott geht ihnen nach. Er geht dem Verlorenen nach. Dann die zweite Geschichte, Kain und Abel, ist auch nicht viel besser. Ja, da erschlägt der Kain den Abel. Und dann läuft er auch davon. Und auch Gott geht hier wieder dem Kain nach und gibt ihm auch wieder eine Perspektive. Es geht gerade so weiter. Jona zum Beispiel, ganz klassisch, dem ist ja Gott wirklich überall hinterhergelaufen, sogar aufs Schiff. Der Abraham, der auch seine eigenen Wege geht. Oder der David mit seinem Ehebruch, wo er auch nichts von Gott wissen will. Oder die gesamte Geschichte vom Volk Israel. Da geht es immer wieder darum, dass eigentlich dieses verlorene Volk, der sich von Gott abwendet. Und Gott geht ihnen immer wieder nach. Also die ganze Bibel ist eigentlich voll von dem, wie Gott Menschen nachgeht. Doch nun zum Text. Der Text steht in Lukas 15, Vers 1 bis 7. Ihr könnt auch mitlesen. Ich lese mal vollständig vor. Viele Zolleinnehmer und andere verrufene Leute kamen immer wieder zu Jesus, um ihn zu hören. Die Pharisäer und Schriftgelehrten ärgerten sich und schimpften, mit welchem Gesindel gibt sich der da ab? Er setzt sich sogar mit ihnen an einen Tisch. Da erzählte Jesus ihnen ein Gleichnis. Wenn ein Mensch 100 Schafe hat und eins geht verloren, was wird er tun? Lässt er nicht die 99 in der Wüste zurück, um das verlorene Schaf so lange zu suchen, bis er es gefunden hat? Dann wird er glücklich. Dann wird er es glücklich auf seine Schulter nach Hause tragen und seinen Freunden und Nachbarn zurufen: Kommt her, freut euch mit mir. Ich habe mein Schaf wiedergefunden. Ich sage euch, so wird man sich auch im Himmel freuen über einen Sünder, der zu Gott umkehrt. Mehr als über 99 andere, die nach Gottes Willen leben und nicht zu ihm umkehren müssen. Der Text ist ja ziemlich bekannt. Ich denke, die meisten von Ihnen, von euch kennen den. Was dieser erste Vers, der ist mir eigentlich erst so richtig aufgefallen, wo ich das vorbereitet habe. Dort heißt es, viele Zolleinnehmer und andere verrufene Leute kamen immer wieder zu Jesus, um ihn zu hören. Wie hat Jesus das geschafft, dass es so interessant war, dass die Menschen zu ihm kommen wollten? Ich denke mal, sie kannten ihn ja schon. Sie wollten Jesus hören. Sie wollten bei ihm sein. Warum? Warum? Wie hat er das geschafft? Warum schaffen wir das oft nicht? Ich glaube, Jesus hat ihnen das Gefühl gegeben, eben, dass sie keine verrufenen Leute sind. Sie haben bei ihm gespürt, dass er sie liebt. Wie die anderen ordentlichen Menschen auch. Er hat sie so angenommen, wie sie waren. Er hat sie besucht. Das kommt im nächsten Vers auch raus. Er ist bei ihnen eingekehrt. Er war also zuerst bei ihnen. Er ist mit ihnen am Tisch gesessen. Er hat sich um sie gekümmert. Sie waren ihm nicht gleichgültig. Bei ihm waren sie eben nicht die verlorenen Menschen, sondern die geliebten Menschen. Ich denke, das kann für uns Ansporn sein. Frage, was können wir tun, um Verlorenen, die von Gott vielleicht nichts mehr wissen wollen, dabei dazu, denen zu helfen, dass sie wieder gern von Jesus hören. Dazu beim Gleichnis mehr. Auch den zweiten Vers blenden wir gern aus, wenn wir das Gleichnis lesen. Da gibt es nämlich noch die Pharisäer. Und genau wegen denen erzählt er ja eigentlich das Gleichnis. Die Pharisäer und Schriftgelehrten ärgerten sich und schimpften, mit welchem Gesindel gibt der sich da ab? Er setzt sich sogar mit ihnen an einen Tisch. Jetzt die Pharisäer, das waren die Guten, das waren die angesehenen, anständigen, gesetzestreuen, korrekten Menschen, ohne Tadel. Die haben ihren Glauben ernst genommen. Die haben gesetzestreu gelebt. Für die war es ein Gräuel, mit solchen Menschen, mit dem Abschaum, sich an einen Tisch zu setzen, mit diesen Gesetzesbrechern. Das hat sich mit ihrem religiösen Verständnis nicht vereinbaren lassen. Und ich habe mir dann so überlegt, welche Leute sind denn das heute? Welche Leute könnten das heute sein? Und dann dachte ich, ja, heute ist das in unserer Gesellschaft doch eigentlich ganz anders. Eigentlich gibt es doch da gar keine Grenze mehr. Alle Tabus sind gebrochen und eigentlich kann jeder machen, was er will. So richtig ausgegrenzt wird wegen seinem Verhalten eigentlich fast niemand mehr. Aber ich denke, in unseren christlichen Kreisen gibt es das schon noch. Und dann habe ich mir so überlegt, wie viele Bekannte habe ich eigentlich, die schon vielleicht mal wegen Betrug im Gefängnis gesessen sind oder vorbestraft sind. Wie viele Bekannte habe ich, die von Gott, von Jesus nichts wissen wollen? Wie viele Bekannte habe ich, die vielleicht homosexuell sind? Wie viele Hartz-IV-Empfänger habe ich in meinem Bekanntenkreis? Mit wem sitze ich am Tisch? Bei wem kehre ich ein? Ich denke, die Frage dürfen wir uns alle ruhig stellen, wenn wir die Geschichte lesen, weil Jesus ist mit diesen Menschen am Tisch gesessen. Die Frage für mich ist natürlich, wer bin ich in dieser Geschichte? Bin ich der Verlorene oder bin ich der Pharisäer? Doch nun zum Gleichnis. Das ist ja eigentlich schnell erzählt. Ein Hirte hat 100 Schafe. Eins geht verloren, der Hirte lässt die 99 zurück und sucht so lange das eine, bis er es findet und geht dann fröhlich heim. Jesus hat es den Menschen damals einfach gemacht. Er hat nämlich das Gleichnis mit 100 Schafe gemacht. Und ich denke mal, damals konnte die auch schon Prozent rechnen. Eins geht verloren, also 1%. 1% ist eigentlich nicht viel. Und es war damals bestimmt auch noch nicht viel. Eins ist verloren gegangen. Heute würde man sagen, ein bisschen Verlust ist immer. Also niemand wird sich darüber groß aufregen. Wenn ich denke, wie viele Menschen jedes Jahr aus der Kirche austreten, dann ist dieses 1% ja fast lächerlich. Ich kriege das einmal mit im Kirchengemeinderat, wird jeder, der wo austritt, das wird vorgelesen. Und wenn den jemand kennt, dann wird auch darüber gesprochen vielleicht. Meistens ist es so, dass man die Leute gar nicht kennt. Oder denken wir mal, wer bei uns schon alles in der Jungschar war. Im Freundeskreis, im Jugendkreis, im Jugendbund. Und wie viele da heute noch davon da sind. Da wären wir über 1% Verlust. Da wären wir doch eher glücklich. Da würden wir uns keine große Sorge machen, geschweige denn irgendeine große Aktion machen, um dieses 1% auch noch zu erreichen. Da wären wir eigentlich alle happy. Wir haben ganz andere Probleme. Doch bei Gott ist das anders. Er liebt alle Menschen. Jeder Einzelne ist ihm wichtig. Er möchte nicht, dass einer verloren geht. Und das kommt eben in dem Gleichnis ganz klar zum Ausdruck. Dann passiert etwas, was wir in unserer Marktwirtschaft eher nicht nachvollziehen können. Dort heißt es in Vers 4, lässt er nicht die 99 in der Wüste zurück, um das verlorene Schaf so lange zu suchen, bis er es gefunden hat? Also wenn ich jetzt von mir ausgehe, und ich denke mal, so gesunde Menschenverstand sagt es auch, ich lasse doch nicht 99 Schafe in der Wüste zurück und kümmere mich um das eine, das eben ausgerissen ist. Ich für mich würde sagen, das eine Schaf, also ich sehe es bei unseren Hasen, wir haben 5, da läuft auch immer wieder einer davon, ich erwische die immer, aber wenn es dann halt so ist, dann ist es halt so, dann ist er halt weg. Also ich würde jetzt nicht die anderen 4 einfach allein lassen und den einen suchen. Und genauso ist es ja mit den Schafen. 1% ist weg und er lässt praktisch 99% zurück. Es gibt ja auch ein gewisses Risiko, es könnte das sein, aber sind die 99 auch weg. Da kommt ein Wolf oder ein Unwetter oder sonst irgendwas und nachher habe ich gar kein Schaf mehr. In dem Text, da wird es so suggeriert, dass es das Normalste auf der Welt ist, dass man die 99 Schafe zurücklässt. Und das eine sucht. Und ich denke, die Menschen damals waren ja auch nicht anders wie wir heute. Die haben sich sicher die gleiche Gedanken gemacht und haben gesagt, wegen dem einen Schaf, da gehe ich doch jetzt nicht los. Eigentlich ist es ja unverantwortlich, fahrlässig, gefährlich, unfair gegenüber den 99 anderen. Das macht eigentlich niemand. Damals und heute auch nicht. Mir würde sagen, das Schaf hat Pech gehabt. Es hat seine Chance gehabt, es durfte bei der Herde sein, es hat seine eigene Entscheidung getroffen, ist davongelaufen und es kann ja auch jederzeit zurückkehren. So würde mir denken. Und warum macht er dann, der Hirte, das in dem Gleichnis dann doch anders? Warum geht der Hirte los und lässt die 99 zurück? Ich glaube, Jesus will den Menschen sagen, egal was passiert, egal, ob dich alle anderen aufgeben, keiner mehr nach dir sucht, du verloren und allein bist mit deiner Schuld, mit deinen Ängsten, Sorgen, deinen Verzweiflungen und deiner Einsamkeit. Ich, Jesus Christus, gehe dir nach. Ich gebe dich nicht verloren. Ich suche dich. Ich möchte bei dir einkehren und mit dir Gemeinschaft haben. Ich möchte dir deine Schuld, Ängste, Sorgen, Verzweiflung und Einsamkeit abnehmen und dich nach Hause tragen. Bei uns in der Kirche, da hängt dieses Bild und da trägt der Hirte das Schaf. Nicht wie hier im Gleichnis auf seiner Schulter, aber er trägt es in seine Arme. Und ich denke, so kann man sich das gut vorstellen. Jesus möchte das Verlorene suchen und dann, so wie es in dem Lied auch heißt, aufnehmen, tragen, das Verlorene. Die Last des Alltags, die Schuld, die Angst, das alles von ihm abnehmen, ihn nicht allein lassen. Und das nicht so nebenbei. Nein, er hat dafür 99 zurückgelassen. So wichtig war ihm das, dass er diesen einen Verlorenen nachgegangen ist. So wichtig ist Gott jeder Mensch. Und genau deshalb, denke ich, wollten die Menschen damals von Jesus hören. Weil sie verstanden haben, er hat voller Einsatz nur für mich. Jesus hat vollen Einsatz nur für mich. Was heißt das jetzt für uns heute? Nun, zunächst mal gilt es ja auch für uns. Jesus setzt sich auch für uns voll ein. Das hat er ja mit seinem Tod am Kreuz stellvertretend für unsere Schuld und unter Beweis gestellt. Voller Einsatz nur für uns, für jeden Einzelnen. Er lässt alles stehen und liegen, um mich zurückzuholen in seine Arme. Allerdings soll dieses Gleichnis auch Warnung sein. Keinen Menschen aufzugeben, weil Jesus tut es auch nicht. Wir sollen keinen Menschen verurteilen oder ausgrenzen, so wie es die Pharisäer getan haben. Nur, weil er vielleicht nicht so die weiße Weste hat, wie wir uns das vorstellen. Und dann, denke ich, sollten wir viel mehr von Menschen erzählen aus der Bibel, ja, die vielleicht nicht so die Tollen waren, die ebenso verloren waren. Weil die ganze Bibel ist voll von Mördern, Ehebrechern, Lügnern, Betrügern und Versagern. Und das müssen wir weiter erzählen, dass Gott diesen Menschen nachgegangen ist. Ihr kennt alle das Lied, das ist ein Jungscharlied eigentlich. Lass mich an dich glauben, wie Abraham es tat. Was kann dem geschehen, der solchen Glauben hat? Sein Sohn führt er zum Brandaltar, zu opfern ihn, wie es ihm von Gott befohlen war. Lass mich an dich glauben, wie Abraham es tat. Ja, da haben wir einen Superstar des Glaubens vor uns. Und jetzt komme ich mit meinem mickrigen kleinen Glaube daher und ich kann da nicht mithalten mit dem Abraham. Dann lass es doch lieber gleich sein. Lass uns doch lieber die Geschichte von dem Abraham erzählen, wo er seinem Glauben eben nicht so groß war, wo er eben auch nicht geglaubt hat, wo er die Sachen selber in die Hand genommen hat, wo er nicht nach Gott gefragt hat. Die Geschichte mit der Hagar oder mit dem Ausflug nach Ägypten, wo er seine Frau als seine Schwester ausgab. Einfach um den Menschen klarzumachen, Gott geht den Verlorenen nach, weil Gott ist dem Abraham, er hatte nicht Aufgabe deshalb. Er ist ihm nachgegangen. Er hat ihn wieder auf seine Schulter genommen. Und genau das darf man jedem anderen Menschen auch zusprechen. Egal, was ich getan habe, bei Gott bin ich nicht verloren. Er liebt mich und vergibt mir. Ich denke, die Geschichte von David, wo er die Bathseba sieht und dann den Mann von ihr in den Krieg schickt, also nicht, im Prinzip hätte er ihn auch selber umbringen können. Das ist so brutal. Ich glaube, sowas hat von uns niemand erlebt. Und trotzdem geht Gott dem David nach. Er vergibt ihm und er macht eigentlich aus ihm einen ganz großen König. Und das soll einfach für jeden Ansporn sein, egal was ich getan habe. Bei Gott bin ich eben nicht verloren. Und ich glaube, gerade wir Pietisten oder EC-geprägte Gemeinde müssen da ein bisschen aufpassen, dass wir die Messlatte für ein christliches Leben nicht zu hoch hängen. Dass wir den Menschen, die zu uns kommen wollen vielleicht, nicht das Gefühl geben, dass sie hier nicht willkommen sind. Dass sie wegen ihrer Lebensgeschichte, wegen ihrer Vergangenheit nicht willkommen sein können. Vielmehr soll man so verhalten, wie es in Vers 6 steht. Kommt her, freut euch mit mir, ich habe mein Schaf wiedergefunden. Also, immer wenn ihr jetzt in der Kirche das Bild vom guten Hirten anschaut, denkt dran, bei dem Schaf, das er in der Hand hält, da handelt es sich um, wie es in Vers 1 heißt, verrufene Leute, oder in einer anderen Übersetzung heißt es einfach nur Sünder. Jetzt kommen wir noch zum letzten Vers. Ich sage euch, so wird man sich auch im Himmel freuen über einen Sünder, der zu Gott umkehrt. Mehr als über 99 andere, die nach Gottes Willen leben und nicht zu ihm umkehren müssen. Da haben wir jetzt ein bisschen schwer da. Denn da dachte ich, ja, freut er sich jetzt über uns, nicht? Freut er sich bloß über die, wo umkehrt sind? Aber ich glaube, so ist nicht gemeint. Jesus hat das Gleichnis an den Pharisäern erzählt. Und die wiederum haben gemeint, dass sie den Willen Gottes tun und der Umkehr nicht bedürfen. Nun wissen wir ja alle, dass das mit dem Willen Gottes nicht so einfach ist. Es ist eigentlich für uns unmöglich, den Willen Gottes zu tun. Jeden Tag verschließen wir uns zahllos dem Willen Gottes. Immer wieder gehen wir unsere eigenen Wege. Erkennen ihn nicht mal und fragen auch nicht nach Gottes Willen. Wir werden schuldig, nicht nur durch Taten, sondern auch durch Gedanken. Wenn also jemand meint, er tut den Willen Gottes und braucht die Gnade nicht, dann kann Jesus auch nicht helfen. Ja, weil ihm ja die Einsicht für seine Schuld fehlt. Wegen dem ist es alles nur Stückwerk, was wir hier im Glauben tun. Nach Gottes Willen zu leben, ist eigentlich unmöglich. Wir können es nicht schaffen. Und wenn wir diese Erkenntnis haben, dann gehören wir zu dem Schaf, das auf der Schulter ist, das in Gottes Nähe ist. Und wenn wir meinen, wir tun den Willen Gottes, und bedürfen der Umkehr nicht, dann gehören wir zu den 99 anderen, die in der Wüste alleine sind. Und jetzt können wir uns überlegen, zu wem wir gehören möchten. Amen.